Ja, ich möchte die Predigt beginnen mit einer persönlichen Erfahrung. Ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen persönlicher predigen möchte, oder ich habe es mir einfach vorgenommen. Ich glaube, das ist gut. Vor einer Woche am Samstagabend, also nicht gestern, sondern noch die Woche darauf, davor, haben meine Frau Dani und ich einmal das geschafft, was wir uns eigentlich schon lange vorgenommen haben. Und zwar, dass wir gemeinsam Bibel gelesen haben. Das nehmen wir uns eigentlich so oft vor. Aber da haben wir es geschafft und wir haben die ersten zwei Kapitel im Hebräerbrief vorgenommen. Das hat sich so angeboten, weil ich da gerade in der Beschäftigung mit dran war. Ist auch heute Predigtext aus dem Hebräer. Und da hat Gott mich ganz persönlich angesprochen. In Kapitel 2, Vers 15, da heißt es, dass Jesus Mensch wurde, damit er die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Und ich habe so gemerkt, wow, das spricht mich an der Stelle gerade richtig an. Weil ich an ganz vielen Stellen, wenn ich ehrlich bin, ziemlich ängstlich bin. Oft habe ich irgendwie vor allen Dingen Angst, dass mir irgendwie was Schlimmes passieren könnte. Dass ich irgendwie ganz schlimm krank werde auf einmal. Die Gedanken sind da und das ist mir in dem Moment so richtig bewusst geworden. Und ich würde sagen, das ist eigentlich verrückt, weil ich würde sagen, ich gehöre zu den gesündesten Menschen, die ich so kenne eigentlich. Und als Dani und ich wir uns darüber ausgetauscht haben, er hat sie mich gefragt, seit wann das denn so ist. Und das konnte ich gar nicht so genau beantworten. Aber mir ist so ein Satz in den Kopf gekommen, den ich irgendwann mal gehört habe. Und zwar ist es eine Titelzeile aus einem Lied, wo es heißt, es ist schon viel zu lang zu gut gegangen. Und ich weiß, das klingt irgendwie verrückt. Und es ist irgendwo auch peinlich, das so zugeben zu müssen, weil das ja eigentlich lächerlich ist, aber ich habe gemerkt, dass das irgendwie zu meinem Glaubenssatz geworden ist. Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe gebetet und ich habe Gott meine Angst und meinen komischen Glaubenssatz bekannt und habe ihn um Vergebung gebeten und gesagt, ich möchte an der Stelle Buße tun. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja noch daran, von der Predigt her, was Buße tun bedeutet. Buße tun heißt einfach umdenken. Darum geht es, weil ich sagte, ich weiß, dass diese Angst nicht von Gott ist und dass sie nicht gut für mich ist. Und weil ich in der Bibel lese, dass es Gott ein guter Vater ist, der mein Leben sowieso in seiner Hand hat und dass er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Das steht eindeutig in dem Wort Gottes drin. Und alles andere, das habe ich gemerkt, ist Ungehorsam und Unglaube. Und dann war es für mich so bewegend, am nächsten Tag war ich im Gottesdienst und ich habe dieses Lied gesungen, No Longer a Slave to Fear. Das ist eines meiner Lieblingslieder. Ich bin kein Sklave der Angst mehr. Und Gott das nochmal betont hat, ja, so ist es. Jesus hat alle erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Mich hat dieser Bibelvers total angesprochen, hat mich bewegt. Heute geht es um das Hören auf das Wort Gottes. Das scharfe Wort Gottes, habe ich es mal genannt. Und ich lese uns den Bibeltext aus dem 4. Kapitel von Hebräer. Die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Was ist dein erster Eindruck bei diesem Text, wenn du ihn so hörst? Vielleicht ist es so, dass dieser Text erst einmal so ein paar negative Gefühle bei dir auslöst. Das könnte ich ganz gut verstehen. Hier wird gesprochen von einem durchdringenden Schwert. Kein Geschöpf, was vor ihm verborgen ist. Jeder, der Rechenschaft ablegen muss. Das klingt eigentlich erstmal recht ernst. Und tatsächlich ist es auch so, dass dieser Brief an die Hebräer eigentlich erstmal eine ernste Absicht hat. Er ist nämlich gerichtet an Christen, die früher Juden waren und die tatsächlich mit Zweifeln zu kämpfen hatten, die im Glauben kämpften. Ich habe gedacht, ich kann mich da so gut wiederfinden. Und dazu kam noch, dass die Christen verfolgt wurden. Das Problem war, dass sie sich darum immer mehr zurückzogen, dass sie immer weniger die Gottesdienste besuchten und immer weniger Eifer für den Glauben hatten. Am Ende war die Gefahr, dass die Empfänger dieses Briefes Jesus Christus verlieren würden. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der schreibt in seinem Brief, deswegen ist eigentlich das Thema dieses ganzen Briefes über die Wichtigkeit von Jesus Christus. Und er mahnt, an ihm festzuhalten. Ich finde es spannend, wenn ich dieses Thema dieses Briefes kenne, dass es um Jesus Christus geht. Denn ich habe mir gedacht, wenn es um das Wort Gottes geht, dann geht es ja auch um Jesus Christus. Denn er ist das Wort. Der Evangelist Johannes schreibt das am Anfang seines Evangeliums. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und lustigerweise auch im ersten Vers des Hebräerbriefs, Hebräer 1, Vers 1, steht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und ich habe das ja am Anfang des Gottesdienstes schon mal gesagt, das Wort Gottes, das ist ja nicht einfach nur dieses Buch. Ich würde auch sagen, ich glaube in dem Sinne, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich würde so sagen, ich glaube ja auch nicht einfach so an die Bibel. Im Sinne eines Buches mit seinen 740.000 Wörtern und 1.000 Seiten ungefähr, die so mal um die 1.000 Seiten, die in so einer Bibel drin sind, zwischen zwei Pappdeckeln, ein bisschen Druckerschwärze. Das ist ja nicht der Inhalt meines Glaubens. Nein, mein Glaube richtet sich schlussendlich immer an eine Person. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, mit wem, mit was wir es zu tun haben, wenn wir von dem Wort Gottes sprechen. Das Wort Gottes, so heißt es hier, ist lebendig und kräftig. Das heißt, Gottes Wort hat sozusagen ein Eigenleben und es bewirkt immer etwas. In Jesaja Kapitel 55 sagt Gott, mein Wort wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern es tut, wozu ich es aussende, wie der Regen in der Wüste, der es fruchtbar macht, da wo Wüste ist. Schon bei der Schöpfung ist dieses Wort Gottes aktiv. Da heißt es auf den ersten paar Seiten der Bibel, und Gott sprach und es geschah. Und das sehen wir bei Jesus ja auch. Jesus redet nicht einfach nur leere Worte, sondern da, wo Jesus was sagt, da hat das immer direkt auch was mit seinem Werk zu tun. Und da geschieht es. Ich habe schon oft den Vergleich gehört und ich muss sagen, ich habe den auch schon ganz oft so benutzt, dass ich gesagt habe, nein, die Bibel, die ist ja eigentlich so wie so eine Bedienungsanleitung für unser Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Und ich habe mir gedacht, das ist nicht ganz richtig. Was wir damit meinen, ist vielleicht okay, aber wir können die Bibel eben nicht lesen wie eine Bedienungsanleitung. Ich habe in meiner letzten Predigt davon gesprochen, dass ich mir das noch viel mehr wünsche, dass mein Glaube sich nicht so sehr gründet auf Menschenweisheit, sondern auf der Weisheit Gottes. Dass ich mich ansprechen lasse von ihm. Und ich merke, wie mir das gar nicht so leicht fällt, mich einfach so ansprechen zu lassen, ohne das, was ich lese, erst einmal zu analysieren, zu sezieren irgendwie. Ich habe 5 Jahre Theologie studiert und mir fällt es gar nicht leicht, einfach die Bibel zu lesen und es zu mir reden zu lassen, ohne das irgendwie zu studieren. Erstmal zu schauen, naja, in welchem Kontext steht das? Was ist denn jetzt hier vielleicht das Hebräische und das Griechische? Was sagt das denn aus? Die ganzen Parallelstellen mir noch anzugucken. Ich glaube, dass das alles nicht schlecht ist. Das hat irgendwo auch seinen Platz. Aber noch einmal mit der kritischen Frage, die ich beim letzten Mal in der Predigt mir auch selbst stellen muss. Kann das sein, dass unser theologisches Wissen, unser Wissen über die Bibel uns manchmal daran hindert, Gott zu entdecken? Der chinesische Prediger Watchman Nee hat ein interessantes Zitat dargelassen. Er sagt, das Merkwürdige an der Schrift ist, dass sie nicht darauf abzielt, uns Lehren systematisch beizubringen. Uns wäre es vielleicht besser erschienen, Paulus und die anderen hätten sich zusammengetan und ein ausführliches Handbuch der christlichen Lehre geschrieben. Aber das hat Gott nicht zugelassen. Wie leicht hätte er so manche unserer theologischen Meinungsverschiedenheiten ausschalten können. Aber anscheinend liebt er es, diejenigen, die an der Bibel nur mit ihrem die an die Bibel nur mit Verstand herangehen, zu verwirren. Er will uns bewahren vor dem bloßen Ergreifen von Lehren. Er will, dass die Wahrheit uns ergreift. Ich muss ehrlich sagen, ich muss an der Stelle auch Buße tun. Ich muss da auch umdenken. Das Wort Gottes, so wie es hier heißt, ist ein Richter meiner Gedanken und Sinne. Und dieses Wort Richter, jetzt habe ich es doch mal im Griechischen nachgeguckt, im Griechischen heißt das Kritikos. Und das kommt mal im Deutschen, kommt einem das vielleicht bekannt vor. Es kommt also, unser Wort Kritiker kommt daher. Und das ist spannend. Das Wort Gottes soll unser Kritiker sein. Und wie häufig gehe ich andersrum auf dieses Wort zu? Ich sage, ich muss erstmal kritisch prüfen, was da überhaupt steht. Ich bin Kritiker, der dieses Wort auslegt. Aber es soll genau andersrum sein. Das Wort Gottes soll uns auslegen. Es will tief hinein in unsere Persönlichkeit, um uns zu sagen, wer wir aus himmlischer Perspektive wirklich sind. Und damit kommen wir zu dem Hauptbild in diesen Versen. Ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Normalerweise waren die Schwerter damals eigentlich nur einseitig geschliffen. Also auf einer Seite stumpf, das hatte auf der einen Seite den Vorteil im Kampf, dass man sich damit nicht selbst verletzt, wenn das irgendwie so zurückschlägt. Und auf der anderen Seite konnte man es vielleicht so ein bisschen besser gegen die Abwehr, bei der Abwehr benutzen, weil es nicht so schnell stumpf wurde, wenn einer da draufgeschlagen hat. Allerdings ein zweischneidiges Schwert, das auf beiden Seiten geschliffen war, war doch durchaus gefährlicher und wirksamer. Denn man konnte es dann auch mit der rechten und mit der linken Hand führen. Gottes Wort möchte in dein Inneres, in dein Lebensinneres hinein. Und dabei geht es um die ganze Person, um Leib, Seele und Geist. Und jetzt wird es, finde ich, ja, nochmal spannend. Also, was ist denn die Aufgabe von diesem zweischneidigen Schwert? Es soll scheiden. Einfach gesagt vielleicht, das Wort Gottes soll uns unterscheiden helfen, was geistlich und was fleischlich ist. Das heißt, was von uns kommt und was von Gott kommt. Warum ist das so wichtig? Paulus schreibt in Galater 5, Vers 16: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ich möchte euch heute mal mit hineinnehmen in ein Bild. Ich brauche mal irgendwie Bilder. Und ich hoffe, das irritiert jetzt nicht zu sehr. Meine Frau hat gestern gesagt, jetzt hör mal auf mit diesen ganzen Bildchen da. Ja, wenn es zu sehr nervt, sagt mir es bitte nach dem Gottesdienst. Denn eigentlich hatte ich vor, den nächsten Sonntag wird ganz gut passen, da auch noch mit reinzunehmen und weiterzuführen. In der Hoffnung, dass es hilft. Und zwar möchte ich euch Egon vorstellen. Das hier ist Egon und ich habe mir gedacht, Egon steht für so einen typischen Menschen. Egon besteht aus drei Teilen. Egon besteht aus Geist, Seele und Leib. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 wird vom ganzen Menschen gesprochen und da heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, wenn ich heute so ein bisschen dieses Konzept des Menschen in seinen drei Teilen versuche zu erklären, dann ist mir bewusst, dass es in der Welt auch unterschiedliche Ansätze gibt, es zu erklären. Ich versuche, die biblische Art und Weise darzustellen und zu erklären. Es ist übrigens so, wenn in der Bibel davon gesprochen wird, dass wir eigentlich immer die Reihenfolge haben: Geist, Seele und Leib. Nur so als Nebenbemerkung, ich finde es das spannend, dass wir das in unserer heutigen Welt, dass wir das eigentlich nur umgedreht finden. Müssen wir darauf achten, es wird eigentlich ständig gesprochen von Leib, Seele und Geist. Es ist genau umgedreht, wie es eigentlich in der Schöpfung gut gedacht war. Also, ich möchte Egon an diesen drei Teilen versuchen darzustellen. Und ich glaube, ja, genau, ich hoffe, es ist hilfreich. Der Leib, das ist das Erste, das ist der stoffliche Teil des Menschen. Das, was wir von uns im Spiegel sehen können. Dann gibt es die Seele. Und die Seele beinhaltet das Denken und Fühlen des Menschen. Das hebräische Wort Nefesh, das meist mit Seele übersetzt wird, das bedeutet so viel wie Kehle. Und darum wird es manchmal auch mit Leben einfach wiedergegeben. Und man kann sagen, die Seele, die macht sozusagen die Persönlichkeit eines Menschen aus. In der Bibel wird manchmal, wenn vom Menschen gesprochen wird, auch der Begriff Seele einfach benutzt. Zum Beispiel Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und jetzt der Geist. Für den Geist gebraucht die Bibel das hebräische Wort Ruach oder das griechische Pneuma. Und beide Wörter werden interessanterweise auch gebraucht, um vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes zu sprechen. Der Geist ist der Teil des Menschen, der den Kontakt zu Gott herstellt. Das ist eigentlich die Aufgabe des Geistes, im Optimalfall zumindest. Denn da gab es diesen Sündenfall. Oder besser gesagt, ich würde sagen, diesen Sündenfall gibt es eigentlich bis heute immer wieder. Weil wir Menschen uns von Beginn unseres Lebens an eigentlich nicht so sehr an Gott orientieren, sondern vielmehr versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Wir wollen unser eigener Gott sein. Wir wollen selbst entscheiden können über unser Leben. Wir wollen entscheiden können, was gut und was böse ist. Und diesen Weg nennt die Bibel Sünde. Im Epheserbrief schreibt Paulus, was das für Folgen hat. Epheser 2, Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Und für mich ist es noch gar nicht so lange her, dass ich das eigentlich verstanden habe, was da auch in der Schöpfungsgeschichte schon geschrieben ist, beziehungsweise der Sündenfallgeschichte. Wenn man das liest, dann kann man ja ein bisschen verwirrt sein, weil Gott sagt zu dem Menschen, du darfst von allen Bäumen essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Und dann isst der Mensch von diesem Baum. Aber der Mensch an sich, der Leib des Menschen ist nicht gestorben. Auch seine Seele ist nicht gestorben. Aber dennoch verlieren sie die Ebenbildlichkeit Gottes. Man kann also sagen, und deswegen mir dieses Bild geholfen, zu sagen, der Geist ist sozusagen Gott gegenüber tot. Vielleicht muss man sich das vorstellen wie so einen tiefen Dornröschenschlaf, in den er gefallen ist, in dem er selbst auch nicht mehr rauskommt. Was passiert jetzt mit Geist, Seele und Körper? In Epheser 2:2-3 geht es weiter. Und da heißt es jetzt, wir alle haben einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne. Man könnte sagen, der menschliche Geist ist nicht mehr unter der Herrschaft Gottes, sondern er gerät unter die Herrschaft des Fleisches. Bestimmt ist jetzt also in dem Menschen die Seele und der Geist ist nicht mehr so wirklich von ihr zu unterscheiden. Seele und Geist sind eins. Vielleicht so. Aber es ist so gut, dass es hier noch ein Vers weitergeht. Es kommt in der Bibel immer auch das Evangelium mit dazu. Die gute Nachricht. Vierter Vers. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und das ist das, was jetzt geschieht. Wenn ein Mensch erkennt, dass er seinen eigenen Weg gegangen ist, dass er ohne Gott unterwegs ist und wenn er das Geschenk der Vergebung annimmt, dann wird diese Trennung zwischen ihm und Gott aufgehoben. Der Geist wird lebendig. Das ist das, was vollkommen neu wird. In der Bibel steht, es ist eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, die sehen wir ja nicht an unserem Körper. Also im Normalfall nicht. Ich habe schon mit manchen gebetet, die gesagt haben, ja, das möchte ich annehmen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte Gottes Kind werden. Aber danach sahen die noch genauso aus. Ja, hatten vielleicht doch noch 2 Kilo zu viel. Oder hatten vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch Probleme. Ja, haben vielleicht noch denselben Gefühlszustand vielleicht sogar gehabt. Aber der Geist wird neu. Der Geist wird lebendig. Wir bekommen nämlich den Heiligen Geist. Und da heißt es in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. Und als Kind Gottes kannst du jetzt wieder diese Kommunikation mit Gott führen. Das heißt, wie Jesus das sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du neu geboren bist, dann kannst du die geistlichen Realitäten erkennen und darin leben. Das ist doch eine richtig gute Nachricht, oder? Ich weiß nicht, ob du das schon so sagen kannst, dass Jesus Christus in dir lebt. Wenn du dir dann noch nicht ganz sicher bist, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, dieses Geschenk anzunehmen. Dann kannst du das tun, zum Beispiel heute nach dem Gottesdienst. Indem du das einfach Gott sagst, indem du Jesus einlädst in dein Leben. Wenn du jetzt schon Christ bist, dann könnte man ja sagen, okay, wunderbar, Ende gut, alles gut. Aber ich glaube, ganz so einfach ist das leider nicht. Und zumindest erlebe ich das manchmal so. Ich weiß nicht, ob dir bei diesem Bild etwas aufgefallen ist. Also, ich meine jetzt nicht nur das Spiegelbild, denn das wird irgendwann schwierig, wurde schwierig irgendwie darzustellen, deswegen nehmen wir das auch mal weg. Aber wenn du, also ich weiß nicht, wo du das so erlebst, dass Körper, Seele und Geist alle irgendwie am Jubeln sind, es denen alle nur immer gut geht. Ich glaube, und da vielleicht zu dem Beispiel zurück, zu Beginn, meine Seele hat manchmal Angst zum Beispiel. Warum? Kann unterschiedliche Gründe haben. Manchmal vielleicht einfach, weil meinem Körper irgendwo, ja, weil es da irgendwie zuckt oder so. Manchmal habe ich so Herzstolperer und denke, was soll das denn jetzt? Arzt hat gesagt, es ist völlig normal, ist mir aber egal, ich habe trotzdem Angst. Ja? Oder dann kribbelt vielleicht abends irgendwie mein Bein und dann denke ich, jetzt, was ist denn da jetzt so Schlimmes dran? Und meine Seele, die kommt ins Grübeln. Sie bekommt Angst, dass es irgendwie schlimm sein könnte. Ich glaube, jetzt beginnt die Aufgabe, die große Aufgabe von uns Christen. Wir sind zwar schon ganz neu, wir haben einen neuen Geist, aber es ist unsere Aufgabe, jetzt auch im Geist zu leben. Man könnte sagen, wir leben zwar ja eigentlich im Geist, aber wir müssen das noch ausleben. Galater 5, Vers 25 schreibt Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und ich finde es interessant, wenn man die Bibel liest, dann kommen immer wieder solche Sätze vor. Auf der einen Seite sagt Paulus, ja, ihr seid das schon, ihr seid komplett neu. Und dann sagt er auf der anderen Seite aber, ja, und jetzt lebt auch so. Jetzt lebt auch so, lebe das, was du schon bist. Und die spannende Frage ist, wie geht das ganz praktisch im Geist leben? Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem Text, den wir im Hebräer gelesen haben. Wir müssen unterscheiden lernen zwischen dem, was Geist ist und was Fleisch ist, was Seele ist. Und zwar durch das Wort Gottes. Es geht übrigens bei all dem nicht darum, einfach die Seele zum Beispiel abzulehnen oder so. Als ob es das Ziel wäre, als Christ möglichst gedankenlos, willenlos und gefühlslos unterwegs zu sein. Aber es geht darum, die Anteile in deiner Seele zu erkennen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, die nicht die Wahrheit sind, und diese zu erneuern. Ich finde, eine Schlüsselstelle ist Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen unseren Sinn, das meint vor allen Dingen unser Denken, sollen wir erneuern lassen. Also, vielleicht ganz einfach gesagt, es geht darum, zu überprüfen, ob etwas eben von Gott kommt oder nicht, ob etwas geistlich ist oder ob etwas fleischlich ist. Und dafür brauchst du das Schwert. Dafür brauchst du das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes, das ist der Kritiker. Für mich und meine Anflüge von irgendwelchen gesundheitlichen Ängsten heißt das, ich muss in die Bibel schauen. Ich muss Buße tun und umdenken. In dem Fall, weil das Wort Gottes sagt, ja, Gott hat mein Leben komplett in der Hand und ich soll mich nicht sorgen. Ich bin krank? Nein. Das Wort Gottes sagt, Gott versorgt mich. Und das sind die Gedanken, die ich reinlassen darf bei mir, weil das die Wahrheit ist. Meine Aufgabe ist es, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und oft ist das ein Kampf in unserem Inneren. Ihr könnt auch sagen, in unserem Herzen. Timotheus schreibt in seinem Brief, dass es ein guter Kampf ist. Ein guter Kampf des Glaubens, in dem wir stehen. Und noch ein Vers, 2. Korinther 10, 3 bis 5. Natürlich sind wir auch nur Menschen. Aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Ich lerne gerade, diesen Kampf zu kämpfen. Und jetzt könnte man sagen, wie sieht das aus seit vorletzter Woche? Habe ich nie mehr schlechte Gedanken gehabt? Habe ich nie mehr Gedanken gehabt von wegen, da ist ja aber jetzt irgendwas in meinem Körper? Ich glaube tatsächlich weniger. Aber ansonsten bin ich einfach dran, daran am Arbeiten, immer wieder die Gedanken wegzuschicken, wenn sie kommen. Ich glaube, das ist ein Prozess, und es ist ein Prozess der Heiligung, um den es bei uns geht. Wir haben vor 2 Wochen in der Jugend, haben wir das mal ganz praktisch gemacht, und zwar haben wir gekämpft. Wir haben gekämpft mit dem Wort Gottes. Und auf der einen Seite ging es da richtig heiß her. Wir haben uns also mit so Poolnudeln bildlich einmal auf den Kopf gehauen. Aber wir hatten auch eine Aufgabe. Die Aufgabe war, immer wenn mich so eine Poolnudel trifft, wenn der andere mich trifft, darf er mir einen Angriffssatz entgegenschleudern. Also es ging vor allen Dingen um Angriffe auf unsere Identität. Sowas wie, du bist nichts wert oder du siehst hässlich aus. Es waren noch schlimmere Sachen dabei. und wir haben uns im Epheserbrief die geistliche Waffenrüstung an diesem Abend angeschaut. Insbesondere das Schwert des Geistes. Und damit haben wir gekämpft. Das Spannende ist, oder das Fiese ist, haben wir festgestellt, dass der Teufel häufig diese Sätze, diese Gedanken, die da kommen, als unsere eigenen Gedanken tarnt. Es heißt also gar nicht, du bist nichts wert, sondern der Gedanke ist, ich bin nichts wert. Ich bin nicht genug. Keiner mag mich. Manchmal sind es vielleicht auch einfach Fragen, die aufkommen. Kann ich mich wirklich sicher fühlen? Kann das sein, dass ich einfach nicht genug bin? Das Problem ist, dass die meisten Menschen, glaube ich, diese Fragen einfach beantworten durch ihren eigenen Erfahrungshintergrund. Durch irgendwelche Erfahrungen, die sie gemacht haben, durch ihre Prägung, werden diese Fragen beantwortet. Und du könntest sagen, naja, mehr habe ich doch nicht. Ich habe doch nur meine eigenen Erfahrungen, wie soll ich sonst bewerten? Nein, als Christ hast du den Geist. Und die Bibel sagt, wir sollen im Geist leben. Wir sollen uns an dem orientieren, ja nicht an dem orientieren, was wir nur sehen, was wir vielleicht fühlen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, was seine Gedanken sind. Schließlich geht es darum, dann auch diese Wahrheit zu glauben und Lüge davon zu unterscheiden. Und die Wahrheit sagt uns Gottes Wort. Ich habe übrigens heute auch nochmal, kennst du schon aus einem Gottesdienst möglicherweise, einige wahre Sätze mitgebracht. Stellen aus der Bibel, wo es deutlich heißt, das bist du in Christus. Und wer möchte, kann das noch mitnehmen. Man sieht das hier auf den Bildern. Wir hatten die da auch an dem Abend. Und dann sagen wir mal, was setze ich jetzt dagegen? Ja, welche Wahrheit finde ich, die dem entgegensteht? Und es ist gut, dass wir das üben. Vielleicht auch auswendig lernen. Ja, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten manchmal, aber auch das ist gut. Dann müssen wir das Blatt nicht immer dabei haben. Ja. Genau. Also dürft ihr euch gerne nachher mitnehmen. Denkt daran, das Wort Gottes ist das Schwert, das Geistliches und Seelisches unterscheidet. Und es ist so notwendig. Und wir können uns schlussendlich bei diesem Wort natürlich auch dafür entscheiden, dass wir das an uns wirken lassen oder auch nicht. Wir können uns dem verschließen oder dem öffnen. Deswegen am Ende noch der Wochenspruch für diesen Sonntag, Sexagesime, Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und das wünsche ich dir, dass dieses Wort Gottes wirklich bei dir ankommen darf. Und ich muss mich erinnern, vor 2 Wochen, das ist also ein bisschen länger her, vor 2 Wochen habe ich einen Bibelleseplan bei YouVersion, bei der Bibel-App begonnen, der hieß Gefährliche Gebete. Und eins dieser gefährlichen Gebete habe ich mir kopiert, aufgeschrieben und habe das seitdem gebetet gehabt. Da heißt es, Herr, offenbare mir, was mich gefangen hält. Zeig mir, was ich am meisten fürchte. Und bitte hilf mir, mich dem zu stellen, was mich erschreckt. Das ist interessant, dass Gott so Gebete so schnell erhört Und ein paar Tage später, eigentlich schon, also vielleicht 4, 5 Tage später war das, mir diese Angst gezeigt hat, gegen die ich jetzt kämpfen darf. Bist du offen? Bist du offen für Gottes Wort, dass es dich, ja, in dich kommen darf? Nimm doch einmal deine Gedanken und Gefühle, vielleicht auch die du jetzt hast, und prüf sie an Gottes Wort. Und wenn nötig, dann nimm nicht geistliche Gedanken gefangen und unterstelle sie Christus. Tausche sie aus mit der Wahrheit. Gott segne dich darin. Amen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille, wo du es auch schon direkt tun kannst und vielleicht im persönlichen Gebet antworten kannst. Und dann singen wir gemeinsam das Vater Unser.
Thank you.